Ich grüße Sie alle sehr herzlich, die Älteren und die Jüngeren. Es sind auch einige Kinder hier, die helfen, dass das Durchschnittsalter wesentlich gesenkt wird in unserer Mitte. Ich freue mich über Geschwister aus Sibirien. Es ist sogar eine Schwester hier, die eine Schrift von mir ins Russische übersetzt hat. Da staunen Sie, die den weiten Weg von Langensteinbach hierher nicht gescheut hat. Da gibt es doch auch Wort Gottes. Aber nein, Weidenau ist besser. Ich freue mich also, dass Sie alle hier sind. Wir haben einen Büchertisch mitgebracht. Ich war vor einer Woche in Dorf Chemnitz im Erzgebirge bei Johannes Ullmann und habe auch von ihm dort Schriften eingekauft von Professor Ströter. Diese Schriften liebt er sehr, wie ja auch ich. Wenn Sie die kaufen, schauen Sie erstmal rein, ob Sie die altdeutsche Schrift auch lesen können. Nicht, dass ich nachher Reklamationen kriege und Sie schicken mir übermorgen das Heft zu nach Tambay, Stuttgart und ich muss Ihnen das Geld zurücküberweisen. Also schauen Sie, ob Sie die Schrift lesen können oder sonst lernen Sie halt mal die alte deutsche Schrift bei der Gelegenheit. Es ist im Paulus Verlag ein neues Buch erschienen, Geheimnisse um Tod und Auferstehung, 14,80 €. Da geht es um Bruder Hellers Aufsatz, Aufenthaltsräume der Toten. Ein kurzer Artikel von Bruder Geier, wo sind die gläubig Verstorbenen? Dann geht es um auf ca. 20 Seiten die verschiedenen Auferstehungen. Wie viel gibt es denn? 2, 5, 7, 3? Wir wollen da nicht rechthaberisch werden. Man muss dieses Buch behutsam lesen. Es gibt Anregungen. Es zeigt manches, was die Schrift nur andeutet, wo man über manchem liegt ein Schleier. Ich möchte auch manches gern wissen, was unseren verstorbenen jüngsten Sohn Manfred betrifft. Kann er sich mit anderen Seligen unterhalten? Und dann habe ich mir selber die Gegenfrage gestellt, gibt es eigentlich im Himmel schlechtere Handys als auf Erden oder bessere? Ja, das ist aber keine biblische Aussage. Und ich sehe meine Grenze da, wo die Schrift nichts deutlich sagt, da will ich auch nichts wissen. Da wollen wir auch respektieren, dass wir manches nicht wissen. Also hier geht es auch um Andeutungen der Bibel. Und am Schluss findet sich der Artikel von Bruder Geier über Gethsemane. Um was ging es in Gethsemane? Wollte, wie viele es lehren, der Herr Jesus dem Kreuz doch noch ausweichen? Oh Vater, bitte nicht, wenn es geht nicht. So wird es ja als eine Art Schwächeanfall des Herrn Jesus hingestellt, dass er doch auch zurückscheute. Aber Bruder Geier schreibt, wenn der Herr Jesus den Petrus so scharf in die Schranken gewiesen hat, weiche von mir, Satan, als er ihn vom Kreuz abhalten wollte, diesen Gedanken nannte er satanisch, soll er etwa dann selber in Gethsemane diesem satanischen Gedanken verfallen sein? Oh, bitte nicht ans Kreuz, nein, nein, nein. Ein Pfarrer Huhn in Hamburg hat schon vor Jahren eine Schrift geschrieben und in dem Sinne auch Geier. Bruder Geier schreibt auch, der Herr Jesus wollte nicht, dass Tod und Teufel ihn schon dort im Garten Gethsemane töteten, sodass er nicht hätte am Kreuz sterben können. Tiefe Geheimnisse, dazu eine Karte, das paulinische Vaterunser in einfachen Worten dargestellt, beides zusammen 15 €. Nun zu unserem Thema. Das ist ja einer der gewaltigsten Texte im Neuen Testament, Philipper 2, 5 bis 11. Es macht mir keine Schwierigkeiten, man sagt, da sei ein urchristlicher Hymnus zugrunde gelegen. Das macht mir keine grauen Haare, ob das so war oder nicht. Ob Paulus einen urchristlichen Hymnus, eine Art Glaubensbekenntnis benutzt hat, verändert hat, ergänzt hat. Jedenfalls hat es dem Geiste Gottes gefallen, dass wir diesen Text in dieser engen, gedrängten Zusammenstellung so haben, wie wir ihn vorfinden. Ich darf aber darauf hinweisen, das wollen wir bitte nicht übersehen, es geht dem Paulus nicht darum, in Philipper 2, 5 bis 11, liebe Geschwister, ich muss jetzt noch ein Stück Dogmatik ergänzen, Dogmatik, Christus, Lehre. Es geht ihm nicht um reine Lehre, es geht ihm um unsere Gesinnung. Denn dieser Text ist vorn und hinten eingebettet in praktische Ermunterungen und Ermahnungen. Paulus beginnt ja Philipper 2 mit den Worten, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, wenn es das in Christus gibt, ja natürlich gibt es das in Christus. Das gibt es nur in Christus. Wo gibt es das denn sonst? In der Wirtschaft, in der Politik, in der Welt, die immer brutaler wird, da gibt es das nicht. Aber unter Gottes Kindern, in der Gemeinschaft mit dem gleichen Herrn und Haupt, ist es allerdings zu finden. Herzliches Erbarmen, Ermunterung. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Ja, da möchte ich ein Wort ergänzen. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, so hat es Paulus gemeint, sondern auch auf das des anderen. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, das würde ja bedeuten, dass wir nachher alle vergessen, Schirm oder Hut oder Mantel mitzunehmen. Das hängt dann noch hier rum und Buchs müssen es dann nachschicken oder sehen, wem es gehört. Nein, wir müssen schon auf das Unsere achten, aber nicht nur. Ein jeder sehe nicht, in Klammern nur, auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und nun kommt unser eigentlicher Text 5 bis 11. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts. Er entleerte, entäußerte sich, sagt der griechische Grundtext, kenno'o, entleeren, und nahm die Gestalt eines Knechtes an, Sklavengestalt, wurde in Gleichheit der Menschen und der Gestalt nach, in Haltung, Gebärden, Gestalt wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen geschenkt, heißt es wörtlich, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge herausbekenne, exhomologeomai, ex heraus, jede Zunge herausbekenne, Doppelpunkt, Jesus Christus ist Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich bin ja nicht der Einzige, der diesen Text sehr schätzt. Auch Herbert Heinisch, Kunstmaler, Altbach bei Esslingen, von ihm erscheint in den nächsten beiden Heften von Gnade und Herrlichkeit, erscheinen Ausführungen über diesen Text. Das war meine letzte Arbeit, bevor ich hierher gefahren bin, gestern noch auf die Post gebracht, vorgestern, das Manuskript für Gnade und Herrlichkeit Nummer 4. Ich könnte Ihnen jetzt auswendig sagen, das steht links auf der Seite, dann kommt rechts, dann kommen 3 Seiten darüber, dann kommt Schumachers Artikel, 2. Korinther 1, dann kommt Gerhard Herbst, Berlin, über Prophetie, dann kommt das, das sehe ich alles vor mir. Muss ja so sein bei einem Schriftleiter. Also ich möchte Ihnen Appetit machen auf Gnade und Herrlichkeit, Nummer 4 und 5, Herbert Heinisch, in edler, guter deutscher Sprache schreibt er über diesen vielen schon bekannten Text. Jeder Bruder tut es auf eine andere Art, er tut es auf seine Art und hat es sehr fein deutlich gemacht. Herbert Heinisch, wenn Sie nach Reutlingen kommen, da finden Sie viele seiner Gemälde, die in manchen Galerien teuer verkauft werden. Kunstmaler, sehr begabt, und Schriftforscher. Und das Letztere ist ihm noch wichtiger. Er war ja wohl auch vor kurzem da im Haus Friede, hat er eine kleine Freizeit gehabt. Philipper 2, 5 bis 1. Panorama des Sohnesweges in gedrängter Kürze, wie man es kürzer nicht mehr darstellen könnte. Der Weg geht erst hinab und dann hinauf. Ich war in der Schule immer schlecht, ganz im Gegensatz zu Herbert Heinisch. Malen, das konnte ich überhaupt nicht, kann ich bis heute nicht. Aber das würde ich doch fertig bringen, wenn hier eine Schiefertafel wäre. Ein Strich hinab und ein Strich hinauf, der Weg des Sohnes. Ein Strich hinauf und ein Strich hinab, der Weg Satans. Der Weg Satans und die Gesinnung Satans. Man lernt ja durch Gegenüberstellungen, das wissen alle Pädagogen, man lernt, indem man das Gegenteil dagegen hält, da kommt etwas besser heraus in unser Bewusstsein. So möchte ich das Gegenstück Ihnen jetzt vorlesen zu Philipper 2, 5 bis 11. Wo haben wir das Gegenstück? Das findet sich in meinen Augen in Jesaja 14, 12 bis 14. Da will einer erst hinauf, aber dann geht's hinab. Das ist die Gesinnung Satans, des Nietzsche, des Hitler, des Antichristen und aller Antichristenvorbilder und eben des Satan, des Teufels selber. Ich will hinauf, ich will hinauf. Jesaja 14, 12 bis 14 schon, Bruder Heller war der Meinung, hier geht es nicht nur um eine menschliche Gestalt, sondern, Bruder Heller hat es ungefähr so gesagt, wenn wir die Bibel nicht für eine orientalische Märchensammlung halten, dann müssen wir ja doch zugestehen, dass hier mehr ausgedrückt ist, auch bei Berücksichtigung von Bildersprache, mehr ausgesagt ist, als man von einem sterblichen Menschen aussagen kann. Hier geht es um etwas anderes noch. Das nennt man Typologie. Typologie, ein Typus, ein Vorbild, eine Abschattung, Abbild. Es gibt im Alten Testament positive Typologie und negative Typologie. Wenn ich jetzt fragen würde, weiß jemand ein Abbild Jesu im Alten Testament? Den meisten von uns würde da sicher das eine oder andere einfallen. Zum Beispiel der Josef, ein ausgesprochenes Abbild Jesu. Auch beim Lebensweg des Josef, da geht es ja erst hinab, 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 in die Zisterne geworfen, nach Ägypten verkauft, aufgrund falscher Anschuldigungen ins Gefängnis. Und dann war er am Tiefpunkt angekommen, wie der Sohn am Kreuz. Und nach dem Tiefpunkt, dann geht's hinauf, hinauf, bis er zum zweiten Mann nach dem Pharao wird. Und es hieß, alles beuge sich vor ihm. Ein wunderbares Bild. Wolfgang Jugel hat mal ein Buch geschrieben über Josef. Das ist leider vergriffen. Da hat er diese Züge herausgearbeitet. Also, es gibt diese positive Typologie und es gibt negative auf den Satan, und zwar in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Hesekiel 28 will ich jetzt nicht vorlesen, das würde uns zu weit führen, aber Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Das Wort heißt auf Lateinisch Luzifer. Bei Luzifer denken wir an den Teufel, aber das Wort Luzifer ist seiner Bedeutung nach gar nicht so schlecht. Luzifer heißt Lichtträger, Lichtträger. Und das war er ja auch vor seiner Verfinsterung, vor seinem Fall durch Hochmut. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Lichtträger, Sohn der Morgenröte, zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Also berücksichtigen wir dabei immer bitte eines, bei Typologie, bei Schattenbildern, da geht zweierlei ineinander über. Vordergründig die menschliche Gestalt, der irdische König, Überwältiger der Nationen. Und dann ist dahinter wieder hier und da immer wieder ein anderer sichtbar. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ich will sein wie Gott. Das ist die Gesinnung Satans, das wurde ihm zum Verhängnis. Und es gibt ja auch im Neuen Testament eine Stelle, die das mindestens andeutet. Nicht ein Neuling soll predigen, der gestern bekehrt ist, der soll nicht heute hier stehen. Das würdet ihr ja auch nicht machen, ihr Brüder. Damit er nicht sich in seinem Herzen überhebt und in das Gerichtsurteil des Teufels hineinfalle oder ein ähnliches Gericht erleide wie der Teufel, indem er durch Hochmut fällt. Professor Köberle sagte vor 20 oder mehr Jahren auf der Langensteinbacher Höhe, erzählte eine jüdische Legende. Das steht so nicht in der Bibel, aber es könnte stimmen. In dem Moment, als dieser strahlendste aller Engelfürsten, der Luzifer, der Lichtträger zum Satan wurde, als er diese Worte sprach, da habe sich ein anderer erhoben, ein anderer Engelfürst, Michael. Vielleicht heißt ja jemand hier Michael oder Michaela. Und dann wisst ihr hoffentlich, was euer Name bedeutet. Ich habe einen Enkel, der so heißt. Und wenn er Geburtstag hat, schreibe ich es ihm auch in hebräischen Buchstaben. Da schreibt man ja von rechts nach links. So viel Hebräisch kann ich schon, wenn auch nicht sehr viel. Aber dass ich seinen Namen richtig hinschreibe. Michael. Wer wie El. Wer ist wie Gott? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage kann natürlich nur sein, keiner ist wie Gott, er ist der einzigartige, einmalige. Da sei also der Engelfürst Michael, und daher habe er seinen Namen, der sei diesem, der zum Satan wurde, entgegengetreten und habe gerufen, Michael, wer ist wie Gott, wie kannst du es wagen, ihm gleich sein zu wollen? Und nun wird er stattdessen gestürzt. Da geht es also erst hinauf und dann hinab. Das ist die genau gegenteilige Gesinnung. Die Gesinnung des Hitler, die Gesinnung des Nietzsche, die Gesinnung des Antichristen, die Gesinnung Satans und aller derer, die auf dieser Linie laufen. Und da muss ich immer etwas einschieben, damit mich bitte niemand falsch versteht. Wenn da ein junger Mensch ist, der auch im Beruf es zu etwas bringen möchte. Ich bin Studienrat, aber ich möchte gern Oberstudienrat werden. Warum dann nicht? Ich möchte auf der Karriereleiter höher steigen. Das ist nicht verboten. Das meine ich damit nicht, dass mich keiner falsch versteht. Du kannst es ja ruhig versuchen, höher zu kommen. Also wir brauchen ja in ein paar Jahren wieder einen neuen Bundeskanzler oder Bundespräsidenten. Ja, also du kannst ja sehen, wie weit du kommst. Es ist nicht eine Frage des Titels, wie hoch du kletterst, sondern das ist eine Frage der Gesinnung. Man kann ja auch in oberster Position ein demütiger Mensch sein. Ich habe so einen schönen, lieben Brief zu Hause von einem früheren Bundeskanzler Carstens. Dem schickte ich damals das Buch »Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott«. Und er hat mir lieb geantwortet, das habe ihn in seinen Gedanken bestärkt, dass die Menschen sich nicht der Trostlosigkeit und der Angst ausliefern sollten. Carstens, ein lieber, gläubiger Mensch, soweit ich das beurteilen kann. Also man kann in oberster Position ein demütiger Mensch bleiben und man kann in niederer Position oder nicht. Da kann man ganz schön hochmütig werden, ganz schön hochmütig. Also das ist eine Frage der Gesinnung und nicht des Titels, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Jesaja 14, Vers 14 ist typisch für die Nietzsche-Gesinnung. Der Karl Geyer hat den Nietzsche oft zitiert. Ich weiß aber nicht, in welchem seiner Werke es auf welcher Seite steht. Ich wurde neulich gefragt, ich weiß es leider nicht. Karl Geyer hat es öfter genannt. Nietzsche habe gesagt bzw. geschrieben, es gäbe einen Gott außer mir und ich wäre nicht er, dieser Gedanke würde mich zum Wahnsinn bringen. Und Karl Geyer sagte, ja, da ist er ja auch gelandet im Wahnsinn, muss man ja mit dieser Gesinnung, kann ja gar nicht anders sein. Und dass man es unerträglich findet, da ist jemand über mir. Ihr Lieben, der heutige Zeitgeist geht auch sehr stark in diese Richtung. Es soll jemand über mir sein, ich soll mich unterordnen, in Ehe oder Familie oder Schule oder Gemeinde oder gegenüber dem Staat. Das ist doch unmöglich, das geht an die Menschenwürde. Jemand über mir, das ist die Gesinnung letzten Endes vom Teufel, dass wir es nicht fertig bringen, uns unterzuordnen. Jesaja 14, Vers 14, ich will hinauf. Wie heißt das erste Wort von Jesaja 14, 14? Ich. Und man sagt von manchen Menschen, das Ich steht ganz vorne, dann kommt eine Weile nichts. Ich. Und das zweite Wort heißt will. Ich will aber. Ich will aber. Was hat der Eigenwille des Menschen schon für Schaden angerichtet? Und der Mensch schadet sich selber. Karl Geyer erzählte, er wurde durch eine Irrenanstalt geführt. Vor 40, 50 Jahren hat man das nicht so schön umschrieben wie heute psychiatrische Klinik, Seelenheilung, sondern da hat man halt von Irren in der Irrenanstalt gesprochen. Und der Leiter habe ihm gesagt, der größte Prozentsatz derer, die hier sind, sind hier wegen ihres Eigenwillens. Sie wollten mit dem Kopf durch die Wand und die Wand war stärker. Bitte kein Umkehrschluss, bitte kein Umkehrschluss. Wir wollen nicht urteilen über psychisch kranke Menschen. Wir wollen nicht sagen, die sind alle selber schuld. Das hat Karl Geyer nicht gesagt, das sage ich auch nicht. Der Herr nur weiß, wie es im Einzelfall sich verhält. Jedenfalls, so viel ist klar. Ein großer Teil auch psychischer Krankheiten hat etwas zu tun mit dem Eigenwillen des Menschen. Ich ist das erste Wort. Will ist das zweite Wort. Und das dritte Wort heißt natürlich nicht hinunter, sondern hinauf. Zurück zu Philipper 2. Jetzt haben wir das Gegenstück gesehen. In Jesus ist die ganz andere Gesinnung. Und diese Dinge hat er ja mit dem Vater vor Grundlegung der Welt besprochen. Schauen wir uns an den Ausgangspunkt seines Weges, des Weges des Sohnes und der Söhne. Der Weg, der geht hinab, in der Demutsgesinnung, durch Sterben zum Leben. Wie oft finden wir das auch bei Paulus? Wenn wir mitsterben, werden wir mitleben. Mitsterben, mitleben, sterben, leben. Wie oft finden wir diese Zusammenhänge auch bei Paulus? Achten Sie mal in den Paulusbriefen darauf. Wir schauen uns den Ausgangspunkt an und dann eine siebenstufige Erniedrigung, wie es unsere Brüder uns auch so erzählt und vor Augen geführt haben. Er war Gott gleich. Er war Gott gleich. Einige Male im Neuen Testament wird Jesus sogar Gott genannt. Einige Stellen gibt es. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Zweitletzter Vers im 1. Johannesbrief. Zweitletzter Vers in 1. Johannes 5. Dieser ist der wesenhafte, wirkliche, wahrhaftige Gott und das äonische Leben. In Person stellt er es dar. Der Herr Jesus. Oder es steht auch in Hebräer 1, da wird aus einem Psalm zitiert, über Gott und auf Jesus bezogen. Und auch Johannes 1, Vers 1. Ein paar Stellen gibt es. Natürlich gibt es keine zwei Götter. Er ist der Sohn Gottes und als solcher dem Vater wesensgleich. Wir Kinder haben alle zwei Eltern, stammen jedenfalls von zwei Eltern ab. Naja, vielleicht ist es ja in 10 Jahren anders, wenn man auf dem Klonen Fortschritte macht, auf dem Gebiet des Klonens. Der heutige Mensch und die heutige Wissenschaft schrecken vor nichts zurück, was den Ordnungen Gottes widerspricht. Sie schrecken wirklich vor nichts zurück. Aber noch sind wir nicht so weit mit dem Klonen, außer bei den Schafen und Ziegen und was weiß ich. Noch sind wir nicht so weit, noch haben wir ja alle, die wir hier sitzen, zwei Eltern gehabt, jedenfalls, oder sie leben noch, sodass keiner sagen kann, ich bin das genaue Ebenbild meines Vaters. Aber der Herr Jesus hatte nur einen, von dem er abstammte. Der Vater war ihm auch Mutter. Und das griechische Wort genao, das kann man mit Zeugen und Gebären übersetzen. Aus Gott gezeugt, aus Gott geboren, beides. Wir sind aus Gott gezeugt und geboren, geistlicherweise. Jesus ist vom Vater gezeugt und geboren, da war nicht noch eine andere Mutter irgendwie. Sodass er wirklich genau das Wesen des Vaters hundertprozentig an sich trug. Und deshalb delegiert auch der Vater Titel, die ihm gebühren, an den Sohn, sodass er an einigen wenigen Stellen sogar Gott heißt, sodass er häufig Jahwe ist. Der Herr Jesus ist Jahwe, Jehova, das ist auch Jesus. Bruder Geier hat auch darüber geforscht, der Name Jahwe, Jehova, der ewig Seiende, der Unveränderliche und Wandelbare, der einfach da ist, immer und überall da ist, gegenwärtig ist. Der kommt ja hunderte Male vor im Alten Testament, versteckt auch im Neuen Testament. Kyrios ohne Artikel ist eine Wiedergabe von Jahwe. Also dieser Name, so hat Karl Geier mal ungefähr ausgerechnet, geht 2/3 oder 3/4 auf den Vater und 1/4 oder 1/3 geht es auf den Sohn. Jahwe wird auch für Jesus genommen. Das kann ich Ihnen beweisen, und zwar in dem Zitate aus dem Alten Testament, wo es um Jahwe geht, auf den Herrn Jesus ohne weiteres bezogen werden. Jesaja 40, Vers 3 braucht man nur zu vergleichen mit Matthäus 3, Vers 3. Jesaja 40, Vers 3 bahnet den Weg Jahwes, Jehovas, macht gerade seine Pfade und so weiter. Bereitet dem Herrn den Weg. Und das wird in Matthäus 3, Vers 3 zitiert. Dieser ist es, sagt Johannes der Täufer. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, bereitet den Weg Jahwes. Das ist dieser Jahwe, dieser unwandelbare Seiende, der nie mehr sterben wird und kann. Der Herr Jesus. Und nun geht es um seinen Weg der Erniedrigung. Erstens das innere Loslassen, die Bereitschaft zum Loslassen. Das, was er hatte, hielt er nicht für einen Raub. Er achtete es nicht als einen Raub, wie ein Raubtier etwas zwischen den Zähnen hat. Wenn Sie so einem hungrigen Raubtier was hinwerfen, einen Hund oder einen Löwe oder was auch immer, und Sie würden versuchen, ihm das wieder aus dem Maul rauszuziehen, das gäbe aber einen Aufruhr und ein Geknurre und gefährliche Situationen. Das will man festhalten. Sind wir viel anders Viele Menschen wollen das, was sie haben, auf keinen Fall loslassen. Man sagt, die Politiker früher in Bonn, jetzt in Berlin, die kleben am Sessel, der will das nicht lassen, der will jenes nicht lassen. Man muss ja auch nicht immer alles loslassen. Also ich muss nicht die Schriftleitung von Gnade und Herrlichkeit loslassen, sondern ich bin dankbar, dass ich es machen darf und habe noch 7 Jugendjahre und dann mache ich das noch, so Gott will. Und was dann weiter ist, das sieht man dann. Aber ich weiß auch, dass der Herr jederzeit früher einen Halt gebieten kann. Ich lege mich da nicht fest, bitte, dass Sie nichts Falsches von mir denken. Der Herr kann morgen sagen, es ist Ende, er kann nächstes Jahr sagen. Das kann sehr schnell kommen. Aber warum nicht auch noch weitermachen, wenn der Herr Gnade gibt und das nötige Interesse und die Impulse immer wieder neu schenkt. Aber gelegentlich fügt der Herr es so, dass man etwas loszulassen hat. Im Alter wird der Weg irgendwann enger, irgendwann hört es auf, schon mit dem Autofahren hört es auf, das ist dann schwierig für manchen. In der Jugend, da weitet sich der Kreis, du darfst und kannst immer mehr, ab 18 kannst du Auto fahren und wehe dem Jungen, der mit 18 nicht schon über ein Auto verfügt, das ist doch heute unmöglich. Und dann will man los draußen und immer weiter wird der Kreis und das kann ich mir erlauben und das kann ich mir erlauben. Und dann geht der umgekehrte Prozess irgendwann los, du kannst und darfst immer weniger. Dr. Paul Müller hat das sehr fein dargestellt in seinem Buch Unter Leiden prägt der Meister, wo er auch über das Älterwerden geschrieben hat, wo dann die Einengungen kommen, wo es dann zurückgeht. Du kannst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du kannst nicht mehr frei über dich und dein Leben so verfügen. Das muss ja schwer sein. Würde Heinz Schumacher auch schwer fallen, wenn man da bevormundet wird. Heute darfst du das und spazieren gehen kannst du nicht mehr. In Liebenzell durch die Wälder wandern 3 Stunden. Verboten, geht nicht, bist zu alt. Oh, das wäre schmerzlich. Das sind die schmerzlichen Prozesse. Eine liebe Diakonisse, die ein christliches Heim geleitet hat, irgendwo in Süddeutschland, das Heim, das existiert gar nicht mehr, das gibt's gar nicht mehr, die erzählte vor etwa 40 Jahren, als meine Frau und ich in jungen Jahren da waren, dieser Mann da am Frühstückstisch, wenn ich dem morgens die Zeitung hinlege, das erwartet er von mir, die Zeitung kommt auf seinen Namen, die muss ich ihm hinlegen und wehe, wenn ich ihm nicht die Hand drücke, guten Morgen, Herr Oberbaurat. Also wenn ich seinen Titel nicht richtig ausspreche, dann ist er ganz schön sauer. Ihr Lieben, können wir auch loslassen? Ich frage mich selber und ich frage uns, oder halten wir raubmäßig fest? Bitte sage nie zu Gott, alles kannst du mit mir machen, aber das nicht. Sage nie zu Gott, alles kannst du mir nehmen oder den oder das nicht. Ich sagte schon mal zu meiner Frau, die so alleine wohnen, die einsam wohnen, denn die müsste eigentlich der Johannes Rau allen das Bundesverdienstkreuz geben, denn dass man das aushalten kann, es ist schon sehr schmerzlich in einer Familie, wenn man lange Jahre zu dritt gewohnt hat, wie wir mit unserem geliebten Manfred, und der wird weggenommen, statt 3 sind wir 2. Das gibt jeden Tag Trauer, auch noch nach einem Jahr. Und wenn man dann statt 3 auf 2, von 2 auf 1 kommt, das stelle ich mir noch schwerer vor. Da kann mancher ganz tief fallen in Nöte, aber der Herr Jesus lässt uns nicht in der Tiefe, der reißt uns immer wieder heraus und im Gebet finden wir sofort wunderbaren Trost. Und wir haben außerdem eine Hoffnung, die Welt nicht hat. Wir müssen nicht traurig sein wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und ich denke, wenn unser lieber Manfred reden könnte zu uns, dann wird er sagen, warum seid ihr nicht einfach fröhlich? Er war doch so gerne fröhlich. Warum seid ihr nicht einfach fröhlich? Ihr habt doch Hoffnung, ihr habt doch Glauben, ihr habt doch das Wort. Aber zurück. Das Erste war, dass der Herr Jesus loslassen konnte, dass er nicht seinem Vater gesagt hat, also lieber Vater, gelegentlich mal auf Erden herumspazieren, das mache ich schon, aber dass ich mich so erniedrige, dass ich da über 30 Jahre es aushalte, in dieser sündenverseuchten Atmosphäre und dass ich Handwerker werde, das passt mir auch schon nicht und dann soll ich mich töten lassen, am Kreuz, am Schandpfahl, bitte Vater, nein, alles Ganze verlangen, aber das nicht, nein. Wie es Paul Gerhardt sagt, ja Vater, ja von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. In dem Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Sünder. Wir haben keine Aufzeichnungen, natürlich kein Tonband. was Vater und Sohn vor Grundlegung der Welt geredet haben. Sie haben miteinander geredet, sie haben miteinander geplant. Als erstes sagte der Vater zum Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7. Dann haben sie miteinander geplant, den Vorsatz der Äonen. Ich werde älter und dann vergisst man ja manchmal doch ein Wort. Und manchmal fallen mir gewisse Worte nicht ein. Wie heißt das Ding, was ich auf den Zähnen habe? Ich weiß nicht mehr, wie heißt das Ding? Und dann erinnere ich mich an Epheser 3, Vers 11, griechisch, Prothesis ton Aionen, Prothesis, Vorsatz der Aionen. Ach, Prothese heißt das Ding. Also ich brauche ein griechisches Wort als Stütze, damit ich weiß, wie das Ding heißt beim Zahnarzt. Prothesis ton Aionen, und das vergesse ich nicht. Vorsatz der Aionen. Und in dem Liederbuch Lobgesänge der Gemeinde im Paulusverlag habe ich schon mindestens 3 Lieder von Geier Heller gefunden, wo die Rede ist von Vorsatz der Äonen. Epheser 3, 11. Vater und Sohn haben miteinander den Plan der Äonen gemacht. Das Kreuz trat ins Blickfeld als Lamm zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Erster Schritt, das innere Loslassen, die Bereitschaft zum Vater zu sagen, einfach ja. Einfach ja. Und das ist so wichtig auch für unser inneres Leben in schwierigen Situationen, dass wir erst einmal ja sagen. Das ist ja so groß bei dem sogenannten kananäischen Weib in Matthäus 15, der Frau aus Kana, außerhalb der Grenzen Israels, die der Herr Jesus 3-mal schroff zurückweist und die dann einfach sagt, ja, Herr, ja. Die hätten sofort Frieden in Nahost, die Palästinenser und die Israelis, wenn die Palästinenser sagen, ja, ja, Herr, so ist es. Israel ist der erstgeborene Sohn, dem wollen wir uns beugen. Wir sind hier Gäste, wir wollen uns gut benehmen. Wäre sofort alles klar. Aber nein, wenn man nicht ja sagt zu den Ordnungen Gottes, dann gibt es natürlich Aufruhr ohne Ende. Und die Frau, die Glaubensheldin in Matthäus 15, die sagt, als der Herr sagt, ich kann doch nicht das Brot der Kinder nehmen und euch Heiden, euch Hunden hinwerfen. Au, da möchte ich mal eine moderne Feministin sehen bei so einer Anrede Jesu. Du bist ein unerträglicher Rassist und Frauenfeind. Und die Frau sagt, ja, steht nicht in allen Übersetzungen, aber in einigen, ja, Herr, sagt sie in Matthäus 15. Und dann kann man weiterreden. Also sag auch mal erst mal ja und dann kann man weiterreden. Der Herr bewahre uns davor, dass wir uns sperren und dem wir Nein sagen, sondern sag erstmal ja und dann kann man ja dem Herrn auch anschließend alle seine Wünsche und Fragen offenbaren, die man auf dem Herzen hat. Aber Herr, könntest du mir doch nicht in irgendeiner Weise helfen? Also wenn wir so sind wie die Hunde, die um den Tisch der Kinder herumschnüffeln, das Bild hat ja Jesus gebraucht in Matthäus 15 für die Frau aus Kana. Das war damals die Ordnung Gottes, vor Golgatha, nachher nicht mehr. Nachher wurde offenbar, Gott liebt alle Menschen in gleicher Weise. Aber vor Golgatha war das die Ordnung. Und die Frau beugt sich, ja, Herr, wenn das deine Ordnung ist, ja. Und dann kann man weiterreden mit dem Herrn Jesus, nachdem du ja gesagt hast. Zu vielleicht auch schweren Wegen, dann kann man weiterreden und alle möglichen Fragen. Ja, Herr, die Hunde, die kriegen doch auch mal so einen Brocken hingeworfen. Ja, kannst du haben, den Brocken? Und die Frau, die Tochter wurde sofort geheilt. Zweitens, nach dem Loslassen kommt dann die Selbstentäußerung. Er entäußerte sich selbst. Das ist schwer zu verstehen, was damit gemeint ist. Theologen haben sich schon die Köpfe zerbrochen über diese Kenosis, Kenoo, entleeren. Er entleerte, er entäußerte sich. Die Selbstentleerung, die zweite Stufe. Nun, er ließ gewisse Dinge beim Vater zurück. Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart. Allgegenwart, Herrlichkeit und Macht. Es lag kein allwissendes Kind in der Krippe. Und dann kommt als drittes die Knechtsgestalt oder Sklavengestalt. Er entäußerte sich oder machte sich zu nichts, entleerte sich und dann er nahm Sklaven- oder Knechtsgestalt an. Da denke ich noch nicht gleich an Weihnachten und die Menschwerdung, sondern da denke ich erst einmal an Christus im Alten Testament, was ja ein großes, umfassendes Thema ist. Ich denke an Stellen wie 1. Mose 18. 3 Männer besuchen den Abram. Gott, den Vater, hat nie jemand gesehen, sagt das Neue Testament 4 oder 5 Mal. Niemand hat Gott je gesehen, den Vater. Also kann der, den der Abraham in 1. Mose 18 anredet, Herr, das kann nicht der Vater sein, das kann nur der Sohn sein, Gott offenbart sich im Sohne. Drei Männer kommen. Unhöflicherweise redet der Abraham nur einen von den dreien an. Das macht man ja eigentlich nicht, wenn drei Männer als Besucher kommen. Ihr Herren, nein, Abraham sagt, Herr. Er erkennt, die anderen zwei, das sind nur Begleitpersonal, das sind die Engel, die nachher den Auftrag hatten, Sodom und Gomorra zu zerstören. Der eine ist der Herr, das hat er sofort erkannt. Bitte nehmen Platz, Sarah, beeil dich, mach mal Kuchen, mach mal ein gutes Essen. Wir haben hier höchste Gäste, also beeil dich, mach was ganz Gutes. Nehmt bitte so lange Platz hier unter dem schattigen Baum vor meinem Zelteingang. Und das machen die drei Männer auch. Das erinnert mich ja direkt an die Osterberichte, wo der Auferstandene auch gegessen hat. Der Herr Jesus lässt sich nieder mit zwei Engeln und isst mit ihnen, was die Sarah da Gutes gemacht hat. Das ist doch eine schöne Szene, 1. Mose 18, das ist ein Stück auch schon einer Erniedrigung in Knechtsgestalt. Dann kommt die vierte Stufe, das ist dann Weihnachten, das ist dann die Menschwerdung. Die Menschwerdung, er wurde den Menschen gleich und in Gestalt, Haltung, Gebärden wie ein Mensch erfunden. Professor Edelbert Staufer, der Theologe, hat seinerzeit sich Gedanken gemacht, wie hat denn Jesus wohl ausgesehen? Wir haben nicht mal ein Foto. Trotzdem habe ich keine Sorge, dass wir im Himmel Jesus nicht finden, dass wir ihn verwechseln würden mit Michael oder Gabriel oder einem der höchsten Engel. Entschuldigen Sie, mit wem habe ich es zu tun? Sind Sie Gabriel oder sind Sie der Herr? Nein, 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 den Herrn werden wir sofort erkennen, weil seine Züge durch den Geist ja innerlich in uns ausgeprägt werden. Da gibt es bestimmt keine Verwechslungsgefahr, da bin ich ganz sicher. Nun auf die Frage gab der Theologe Staufer die Antwort, Jesus wird ausgesehen haben wie ein normaler Jude seiner Tage. Wenn er was Besonderes an sich gehabt hätte, hätten die Feinde bestimmt nicht versäumt, ihren beißenden Spott darüber auszugießen. Nur sei er als Ältester einer großen Familie, als ältester Sohn, es gab dann ja noch weitere Kinder, eine ganze Reihe Brüder und Schwestern, nicht vom Heiligen Geist gezeugt, sondern auf normale Weise. Er war der Älteste, er war der Sohn des himmlischen Vaters und es gab viel zu tun. Außerdem brauchte er die Stille mit seinem Vater im Himmel und ist wohl morgens schon früh aufgestanden, um über den Hügeln Judäas dahin zu schreiten und Stille zu haben mit seinem himmlischen, wahren Vater. Er habe also früh gealtert und leidgereift ausgesehen, sodass sich die Juden in seinem Alter sehr verschätzt haben. Johannes 8, Vers 57. Johannes 8, Vers 57. Das wird mir hoffentlich nie passieren, wenn ich auf der langen Steinbacher Höhe bin. Eine Kerze brennt, eine liebe Schwester hat Geburtstag. Und ich frage sie, ja, liebe Schwester, ist das heute Ihr 51. Geburtstag? Nein, 38. Oh, das wäre eine Blamage für mich, das wäre ja schrecklich. Und so ähnlich haben es hier die Juden mit Jesus gemacht, die haben sich um mindestens 15 Jahre verschätzt. Also, als Jesus sagte, Abraham frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und sah ihn und freute sich, da sagen die Juden, du willst Abraham gesehen haben und bist noch nicht 50 Jahre alt. Die hätten sagen können, du bist noch nicht 40, du bist noch nicht 35. Nein, sie sagen, du bist noch nicht 50. Früh leid gereift wirkte er wohl älter und auch ernster, als es sonst in seinem Lebensalter von circa 33 Jahren üblich war. Und dann geht es immer weiter von Stufe zu Stufe hinab, Menschwerdung. Als Mensch hätte er ja, als der Sohn Gottes, als der Eingeborene vom Vater, hätte er ja wenigstens das Anrecht gehabt auf eine gehobene Position, König, Kaiser, Präsident, nein, Handwerker. Er erniedrigte sich selbst, heißt es dann noch einmal, nachdem bereits von der Menschwerdung geredet ist. Er erniedrigte sich selbst. Ich will nicht Reklame machen für fromme Filme, aber seinerzeit habe ich mir mehr als einmal den Film Ben Hur angeschaut, 1959, 1960 und so weiter. Ich verrate nicht, wie oft. Ich hatte einen gewissen Nachholbedarf, weil meine Oma in Mettmann immer gesagt hat, wer ins Kino geht, kommt in die Hölle. Aber dann dachte ich, liebe Oma, hast du dich nicht doch geirrt? Da spielen die hier einen Film, Ben-Hur, am Anfang die Krippe, am Ende das Kreuz. Wegen dem Film komme ich bestimmt nicht in die Hölle. Also nun lassen wir das. Was würde die Oma heute erst sagen, wo wir eine Bildüberflutung und Überreizung schrecklicher Art haben? Und es ist natürlich auch berechtigt, wenn meine Oma in der Richtung gewarnt hat. Sie war nur etwas gesetzlich. Ja, und dann hat mich doch beeindruckt eine Szene in dem Film Ben-Hur, der Herr Jesus, der hantiert da so als Handwerker. In dem Film hat man sich noch eine gewisse fromme Scheu auferlegt. Man zeigt nie das Gesicht, man zeigt nie das Gesicht. In anderen Filmen hat man diese fromme Scheu längst abgelegt und ich habe es gar nicht gerne, wenn in Filmen Jesus mit dem Gesicht gezeigt wird. Unser Manfred, mit dem war ich mal in Stuttgart, in so einem Film, wunderschön, wann gehen wir nochmal hin? Ach, ich habe gesagt, ich habe das nicht so gern, so ein struppiger Schauspieler, das ist doch nicht der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist ganz anders, unvorstellbar. Naja, unser Manfred liebte natürlich anschauliche Dinge. Aber zurück, Jesus war Handwerker, er war der Zimmermannssohn und im Markus-Evangelium heißt es einmal, er war der Zimmermann, nicht nur Zimmermannssohn. Und daraus folgert man, der Herr Jesus habe wohl das Handwerk selber geleitet, den Beruf nach dem wahrscheinlich frühen Tode seines Pflegevaters Josef habe er den Beruf Zimmermann selber ausgeübt. Er war sozusagen dann der Chef in dem Betrieb. Stellen wir also uns bitte vor, der Herr Jesus als Handwerker, er kennt sich im irdischen Beruf aus. Er wird Preise kalkuliert haben. Ach, Jeschua, kannst du mir nicht bitte die Tür etwas billiger machen? Das kommt mir aber teuer vor. Preisverhandlungen, Preiskalkulationen, wenn Sie mal wieder Preise kalkulieren, denken Sie dran, der Herr Jesus kann das sehr gut verstehen. Der kann Sie ja auch mal bitten, Herr Jesus, hilf mir, den richtigen Preis zu machen bei dem Buch oder bei dem Werkzeug oder was ich verkaufen will. Du weißt ja, wie das so ist, Herr Jesus. Der Ausleger Adolf Pohl hat über das Markus-Evangelium eine sehr gute Auslegung geschrieben, Wuppertaler Studienbibel, Ergänzungsband Markus, Adolf Pohl. Und er nimmt an, zu dem Beruf des Zimmermanns, das griechische Wort würde auch einschließen, Dachdecker. Also stellen wir uns vor, der Herr Jesus klettert auf dem Dach herum, der Herr Jesus kalkuliert Preise, der Herr Jesus macht Türen und Fenster und Tische. Er kam in unsere Berufswelt hinein. Das ist doch ein großer Trost. Herr Jesus, du verstehst mich im Beruf, du warst selber drin. Dann aber geht es noch weiter, sechstens und siebtens. Er erniedrigte sich bis zum Tod. Und Karl Geyer hat öfter darauf hingewiesen, was bei uns selbstverständlich ist, dass wir sterben müssen, es sei denn, die Entrückung kommt vorher. Das wissen wir nicht, das könnte sein. Aber wenn sie nicht vorher kommt, dann gehen wir den Weg. Das war beim Herrn Jesus nicht so. Der Tod ist der Sünde Sold. Er hat nie gesündigt. Also stand auch kein Todesurteil, keine zwingende Notwendigkeit zu sterben über ihm. Aber er ging freiwillig in den Tod. Niemand nimmt mein Leben, ich lasse es freiwillig, sagt er einmal im Johannesevangelium. Das ist die sechste Stufe und die siebte Stufe ist dann, dass der Herr Jesus sogar nicht davor zurückscheut, am Galgen den Schandtod zu erleiden. Das war noch schlimmer, viel schlimmer als eine Steinigung und viel schändlicher. Das ist sozusagen ein Fluch Gottes. Wer am Holze hängt, ist ein Fluch Gottes, steht schon im Alten Testament. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Da trug er den Fluch und die Sünde der ganzen Welt. Der Theologe Bornhäuser, der in Marburg wirkte, hat einmal geschrieben, die Juden gönnen Jesus den Tod am Steinigungshügel nicht. Er soll nicht als Glied des Volkes Israel am Steinigungshügel sterben, sondern als ein Ausgestoßener aus Israel am Schandpfahl enden. Ausgestoßen aus dem Volk. So, jetzt sind wir am Tiefpunkt. Jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht. Jetzt will ich Ihnen mal etwas vorlesen, was darüber gute Theologen erkannt haben. Ich will es aber in meinen Worten versuchen, einfach auszudrücken. Wilhelm Michaelis war ein guter Theologe, er wirkte in Bern. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Wilhelm Michaelis hat Anfang der 50er Jahre ein Buch geschrieben, Versöhnung des Alls, Gümligen bei Bern, 1950 erschienen. Und ich weiß noch, wie Bruder Geier mir dieses Buch zeigte, Anfang der 50er Jahre, guck mal da, ein Theologe, das, wegen dem ich ausgeschlossen werde und ein ganzes Leben lang bekämpft als großer, riesiger Irrlehrer. Und da kommt ein Theologe, ein deutscher Theologe, der in Bern wirkt und schreibt ein Buch, Versöhnung des Alls. Und der Kurt Hutten schreibt im Deutschen Pfarrerblatt damals, es ist Zeit, das zeigt uns dieses Buch von Wilhelm Michaelis, die Allversöhnungslehre aus der theologischen Verfemung zu befreien und zuzugestehen, dass sie wirklich in der Schrift bezeugt ist. Er hat eine Theologensprache, das Buch war nicht leicht zu lesen, es ist auch längst vergriffen, nicht leicht zu lesen. Und da hat er dann einen anderen Theologen, Fischer mit V, Wilhelm Fischer, zitiert. Also, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus. Es gibt in der Heilsgeschichte Gottes eine Reduktion, so sagen es jene Theologen, und dann gibt es eine Progression. Haben Sie schon mal was gehört von Reduktion und Progression in der Heilsgeschichte? Da denken wir, das sind doch Begriffe aus was denn, der Technik oder der Wirtschaft? Reduktion, Progression. Nein, es gibt in der Heilsgeschichte Gottes eine Reduktion, Zurückführung, Verringerung. Und damit ist Folgendes gemeint, Gott beschäftigt sich im Alten Testament, wenn wir die Bibel lesen, beschäftigt er sich erst einmal 11 Kapitel lang mit der gesamten Menschheit, alle. Und dann, ich rede jetzt mal sehr menschlich, und dann merkt Gott, dass er auf diesem Wege nicht weiterkommt. Also das ist nur die menschliche Seite, Gott hat von jeher gewusst, was er tut und wie er handelt. Ab 1. Mose 12 beginnt ja in der Bibel bekanntlich das Auswahlverfahren. Er nimmt einen heraus und aus dem wird das Volk Israel als auserwähltes Volk, das sind viele. Jetzt geht die Heilsgeschichte weiter mit vielen. Am Anfang alle, Gott kommt menschlich gesprochen nicht weiter. Viele, Volk Israel, dich habe ich erwählt. Aber da kommt er auch nicht weiter. Die Propheten klagen über dieses halsstarrige, widerspenstige Volk. Und sie wollen immer wieder streben und gehorchen nicht. Dann nimmt sich Gott wenige aus Israel, nimmt er sich eine Auswahl, ein Rest, ein Überrest. Siehe auch Römer 11, Überrest, Erstlinge, einen Teil Israels. Wenn er schon mit ganz Israel nicht weiterkommt, dann versucht er es, in Anführungszeichen, versucht er es mit einem Teil, wenige. Merken wir die Reduktion. Alle, klappt nicht, viele, klappt nicht, wenige aus Israel, der heilige Überrest, aber sogar die Heiligen und Frommen enttäuschen Gott immer wieder und am Schluss dann ist nur noch einer da, auf den sich Gott verlassen kann. 2. Korinther 5, Vers 14, einer für alle. 2. Korinther 5, Vers 14, einer für alle. Also Gott sagt gewissermaßen, mit allen Menschen komme ich nicht weiter, sie sind alle Sünder. Mit den vielen, mit Israel, das klappt ja auch nicht. Mit wenigen, sogar die enttäuschen mich, die eigentlich fromm sein möchten. Am Ende habe ich nur noch einen, auf den kann ich mein ganzes Vertrauen setzen. Jesus, ja und Amen zu allen Gottesverheißungen. Einer für alle. Und jetzt sind wir am Kreuz. Das ist ja auch in Philipper 2 der Tiefpunkt, der Angelpunkt, der Drehpunkt, der Wendepunkt. Dann folgt auf die Reduktion die Progression. Progression bedeutet Steigerung, Zunahme, etwas Fortschreitendes. Jetzt geht es nicht mehr zurück, zurück, zurück. Jetzt geht es vorwärts und aufwärts vom Kreuze an. Nach dem Kreuz und Auferstehung und Pfingsten, da sind es erstmal wenige, mit denen der Herr weitermacht. Einige Jünger, nun gut, 2000, 3000 aus Israel, das sind aber wenige im Vergleich zum Volksganzen. Und dann aus Israel und den Nationen baut sich der Herr die Gemeinde, da sind viele, an dem Punkt stehen wir heute, einer, wenige, viele, alle. Das ist dann die Progression, das ist dann die Steigerung, wie es jene Theologen da sehr fein beschrieben haben, Wilhelm Michaelis und Fischer. Wir sehen da, das Kreuz ist der große Dreh- und Wendepunkt, Kreuz zusammen natürlich mit der Auferstehung, Himmelfahrt, Geistausgießung. Nun geht's auch in unserem Text dann wieder aufwärts. Nun kommt die Erhöhung. Darum hat ihn auch Gott hoch erhoben und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist. Also sogar der Herr Jesus konnte sich diesen Namen nicht verdienen als Bezahlung. Lieber Vater, jetzt habe ich aber auch den Anspruch, dass du mir den Namen über alle Namen gibst. Sondern es ist immer Geschenk der Gnade, auch gegenüber dem Sohn. Ich habe sehr geschätzt den deutschen Theologen Künneth, Walter Künneth. Ich wünschte der evangelischen Kirche 200 Künneths. Ich habe sein Buch gelesen, das er in der Hitlerzeit gegen den Chefideologen Alfred Rosenberg geschrieben hat. Rosenberg schrieb ein Buch Mythos des 20. Jahrhunderts. Und wenn Sie Gnade und Herrlichkeit nicht nur abonniert haben, sondern auch reingucken, das sind ja zwei Paar Stiefel, es gibt manche Leute, die legen es hin und nach einem halben Jahr, gucken Sie mal, schauen Sie doch mal in die letzten drei Hefte, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wäre doch schad drum. Manche Leute sagen, das ist die wertvollste Zeitschrift und Ursula Geier schickt mir manchmal ein Lob. Endlich mal eine Zeitschrift in der heutigen Zeit, die in die Tiefe führt. Entschuldigen Sie meine Loberei, aber das Fernsehen macht keine Reklame für Gnade und Herrlichkeit. Muss ich schon selber machen. Auch im Radio kommt das nicht. Und ich meine das schon ernst. Es ist mein Bemühen und all der Autoren, dass man doch in die Tiefe gräbt, ohne dass es für die Leser unverständlich wird. Aber zurück. Darum hat ihn auch Gott erhoben und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist. Künneth. Ich hatte in einigen Heften vom halben Jahr ungefähr einiges geschrieben, weil mich das so sehr bewegt hat. Ich habe das Buch gelesen von Künneth gegen Rosenberg, Antwort auf den Mythos. Das war ein ungeheurer Mut in der Hitlerzeit, allerdings im Anfang der Hitlerzeit. Ein Buch gegen diesen Rosenberg zu schreiben und den Punkt für Punkt zu widerlegen. Der Rosenberg, der geschrieben hat, wir brauchen doch ein germanisches Evangelium, dieser Christus, blond, blauäugig, brutal, so stelle ich mir Jesus vor. Aber doch nicht diese jüdische Kriecherei und Demutsgesinnung, da hatte der was dagegen. Und Punkt für Punkt hat den Künneth widerlegt, bei dem Punkt Ehre. Was ist denn wirklich Ehre? Was ist denn wirklich Freiheit? Wunderbar, Antwort auf den Mythos. Hat mir mal irgendwo eine Lehrerin in den 60er Jahren geschenkt, dieses Buch, und 30 Jahre später hole ich es und lese es und finde es wunderbar. Natürlich längst vergriffen. Künneth, er war ja auch später in der Bekenntnisbewegung führend. Was er dann später alles gesagt und gelehrt hat, weiß ich im Einzelnen nicht, aber es war ein ungeheurer Mut. Und er hat auch ein Buch geschrieben, Theologie der Auferstehung. Und er hat sich Gedanken gemacht, was ist denn das für ein Name, der Name über alle Namen? Und er sagt, der Name ist einfach der Name Herr, Jesus Christus Kyrios. Kyrios beinhaltet viel mehr, so hat er geschrieben, als die deutsche Übersetzung Herr vermuten lässt. Kyrios besagt das kosmische Herrsein, die schlechthinige Schöpferpotentialität und Aktualität, die Herrschaft über das Gewissen der Menschen. Zweitens erfordert der Kyrios-Name seinem Wesen entsprechend eine uneingeschränkte Gültigkeit. Das Herrentum Gottes kann keine andere Herren neben sich dulden. Jede andere Herrschaft ist entweder abgeleitete oder angemaßte Herrschaft, das heißt Empörertum. Wer Kyrios ist, ist der Herr schlechthin. Die Herrschaft gilt für alle Sphären und Äonen. Christus, der Herr, ist absoluter Herrscher der gesamten Weltwirklichkeit. Damit in dem Namen Jesu, so schließt dann Paulus Vers 10 und 11, und ich komme jetzt auch gleich zum Schluss, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge herausbekenne, dass Jesus Christus Herr ist, Jesus Christus Kyrios, zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters. Und es gibt ja mehrere Gründe dafür, dass das kein erzwungenes Bekenntnis sein kann, sondern nur ganz freiwillig. Jemand hat mit Recht geschrieben, wenn das ein erzwungenes Bekenntnis wäre, ihr müsst aber, ihr werdet sehen, ich Gott bin stärker. Da hat ein Bruder vor Jahren mit Recht geschrieben, dazu hätte der Herr Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Das hätte der himmlische Vater als bloße Machtentfaltung jederzeit auch ohne das Kreuz erreichen können. Das bringt jeder Tyrann dieser Erde fertig, dass er die Feinde in den Staub demütigt. Nein, es geht doch hier darum, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich überführt zu werden. Gott vermag es durch seine Weisheit, was manchmal schon ein guter Lehrer, ein guter Pädagoge, gute Eltern fertigbringen, nämlich, dass sie den Willen der Kinder in eine andere Richtung lenken, den Willen eines Menschen in eine andere Richtung, sodass der Mensch freiwillig auf einmal das will, was er vorher nicht wollte. Schauen Sie sich doch den Nebukadnezar an, Daniel 2 bis 4. Seine Lobpreisungen Gottes werden immer besser von Kapitel zu Kapitel. Denken Sie an den verlorenen Sohn. Er will, was er vorher nicht wollte. Wir hatten ihn gezwungen, niemand hat ihn gezwungen. Er hat über seine eigenen Taten nachgedacht, als er bei den Schweinen gelandet war und hat gedacht, eigentlich war es dumm. Aha, Gott kann also durch Erziehungswege einen Menschen dahin führen, dass er will, was er vorher nicht wollte. Kerkermeister zu Philippi, Apostel Paulus, verlorener Sohn, Nebukadnezar. Gott vermag das. Zum Schluss darf ich nochmal Künneth zitieren. Er hat in dem Buch Theologie der Auferstehung, 4. Auflage 1951, da hat er gegen Ende des Buches sich auch klar zu dieser Zielerreichung Gottes bekannt. Die Allmacht der Liebe und der Gnade Gottes kommt nicht zur Ruhe, bis ihr letztes Ziel erreicht ist. Die bei den Einzelnen partiell und stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde, endet aber auch nicht in der Erwählung der Völker- und Heidenwelt, sondern hat zum Zielpunkt auch die Erwählung und Zurückführung der gottlosen, verlorenen Menschheit. Dieses Wunder der Erwählung hebt den Entscheidungscharakter des Glaubens nicht auf. Die Erlösung und die Herrschaft des Sohnes kommen erst dann zum Ziel, wenn alle Feinde sich zu Christus als ihrem Herrn bekennen. Dieses Christusbekenntnis ist erst dann universal und gültig, wenn auch die Menschen in ihrer heillosen und verdammten Verlorenheit sowie die christusfeindlichen Gewalten aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Schön ausgedrückt, das ist Theologie vom Feinsten. Aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Es geht um die endgültige Realisierung der Freiheit, der Umkehr, des neuen Gehorsams, der Ermöglichung neuer Erkenntnis, die zum vollgültigen Bekenntnis heranwächst. Das Blut des Weltheilandes und sein Auferstehungssieg haben Gültigkeit auch für die Gottlosen, für den Kosmos, für Tapanta, das All. So schrieb es seinerzeit Künneth. Künneth hat Bultmann immer wieder vorgeworfen, seine Ausdrucksweise, die sei nebelhaft, verschwommen, man weiß nicht genau, was er meint. Das ist ja bei vielen ungläubigen Theologen so, da redet man und redet und schreibt ganze Bücher, im Grunde weiß man nicht, was hat er denn eigentlich sagen wollen. Und bei Künneth ist das Gegenteil, klare Begriffe, man weiß, was man sagt. Und das ist schön. Aber wir glauben, dass da brauchen wir im Grunde keinen Theologen dafür. Aber gut, wenn es auch bei den Theologen solche gibt. Gestern wurde in Ulm ein neuer Bischof der Württembergischen Landeskirche eingeführt, Gerhard Meyer. Das ist auch ein gläubiger Mann. Der hat auch eine Auslegung über Daniel geschrieben, die ich mal in Gnade und Herrlichkeit besprochen hatte vor Jahren. Gerhard Meyer, ein gläubiger Mann. Wir sind dankbar, wenn wir auch in diesen Kreisen gläubige Menschen finden. Aber vor Gott ist jeder Bruder ein Bruder. Ob er Schornsteinfeger ist oder Theologe, das ist vor Gott egal. Die Hauptsache ist unsere Gesinnung und dass wir mit ganzem Herzen für ihn sind. So haben wir den Weg des Sohnes betrachtet. Er geht hinab und dann hinauf. Und wenn wir diesen Weg ihm nachgehen, dann geht es vielleicht auch erstmal von Stufe zu Stufe hinab. Aber vergessen wir nicht, darum hat ihn auch Gott erhöht. Eine wunderbare Erhöhung. All diese Stufen, dieser ganze Weg, der gilt nicht nur dem Sohn, sondern auch den Söhnen und Töchtern des lebendigen Gottes. Das macht Paulus deutlich, indem er in seinen Briefen gelegentlich das kleine Wörtchen mit Sinn oder Sim mit verwendet. Mit, und dann geht es erst hinab und dann hinauf. Mitleiden, mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mitauferweckt, mitlebendig gemacht, mitsitzend, mitkommend. Wenn er offenbar wird, werden wir mit ihm kommen. Also dieses mit schließt uns ganz eng mit dem Herrn und seinem Weg zusammen. Der Herr segne auch dieses Wort an uns allen. Amen.